Ja, was denn nun? Winter oder Frühling oder irgendwie beides? Ich kümmere mich jetzt nicht mehr darum und nehme es einfach so, wie es kommt und bleibe meinem Zwiebellook treu und begrüße, schönen guten Morgen am Sonntag, Bischof Christian Stäblein. Herr Stäblein, tragen Sie eigentlich noch dicke Socken oder eine lange Unterhose unter dem Talar, wenn Sie in der kalten Kirche predigen?
Also, lieber Herr Wittke, zum einen trage ich hier bei Ihnen sowieso keinen Talar.
Das stimmt.
Sondern Sie wissen, einfach nur ein Jackett. Ja. Und zum anderen ist es ähnlich wie beim Schattenrock. Mhm. Was da drunter ist, geht keinen was an. Sie können sicher sein, ich friere nicht. Danke für Ihre Fürsorge.
Sehr, sehr gerne. Ich finde es wirklich nett, dass Sie meine Neugierde in Fürsorge umgemünzt haben. Legen wir los am Sonntagmorgen?
Machen wir. Mhm. Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Ich hatte vor ein paar Tagen einen Traum, Herr Bischof. Im Nachhinein kam ich mir vor wie Mary Poppins. Ich bin nämlich an einem Schirm durch die Gegend geflogen, so ganz entspannt durch die Luft geglitten und konnte dann auch landen, wo ich wollte. Hat sich wirklich total gut angefühlt. Ich wäre gerne noch weiter geflogen. Das war so ein schöner Schwebezustand, aber ansonsten habe ich das Gefühl, wir alle befinden uns in einer Art Schwebezustand. Winter oder Frühling, Berliner Regierung in der Schwebe, okay, ein bisschen näher der Landung sind sie jetzt schon gekommen, aber noch nicht ganz. Krieg, geflüchtete Menschen, Tarifverhandlungen, Streiks, Energieversorgung, also alles irgendwie ein bisschen sehr unklar.
Sie möchten gerne, dass das auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird.
Ja, so irgendwas Verlässliches.
Der Boden der Tatsachen ist, Herr Wittke, dass menschliche Existenz oft vielschichtig ist. Ambivalent sagen wir auch gerne. Das heißt zu Deutsch ja mehrdeutig, beides wertend. Es gibt fast immer das eine wie das andere. Das ist oft genug das Schwere und das Gute. Meistens liegt das irgendwie ineinander. Und ich glaube, das Spannende ist, Glaube hilft dabei, genau das auszuhalten, dass unsere Existenz mehrdeutig ist, dass das, was geschieht, immer vieldeutig ist, gut und schlecht. Glaube hilft zu sagen, beides kommt von Gott. Beides ist in Gottes Hand. Und dann ist es schon wieder anders. Die Unschärfe, die wir erleben, die Unschärfen, in denen wir selber sind, werden von Gott gehalten.
Ja, diese Hilfe mag ich gerne annehmen. Auch wenn es sich noch nicht so richtig anfühlt, Herr Bischof, der Frühling, der kommt. Und wenn ich als Kind in dieser Jahreszeit ein kleines Schaf draußen auf der Wiese gesehen habe, dann haben meine Eltern immer gesagt, Toddy, das sind die Osterlämmer. Es ist jetzt Zeit für den Nachwuchs, also bei den Tieren auf jeden Fall. Und bei uns Menschen oder für uns Menschen, Herr Bischof, da haben Sie in Ihrer Kirche, in der Landeskirche dazu aufgerufen, dass man gerne neue Tauflieder schreiben und einreichen und vorstellen darf. Neue Tauflieder. Ich muss gestehen, ich wusste gar nicht, dass es speziell für die Taufe komponierte Kirchenlieder gibt, aber macht natürlich Sinn. Wie ist es jetzt alles gewesen? Wer und wie viele haben sich da beworben und wie geht's jetzt weiter? Wann und wie kann ich diese Lieder dann mal hören?
Ja, da haben total viele mitgemacht. Wir haben so gut 180 neue Tauflieder. Das ist total super. Er hat eine Jury gegeben, er hat die Besten ausgesucht, prämiert, die wissen auch schon alle Bescheid, am ersten Sonntag nach Ostern. Das ist so ein ganz alter, traditioneller Taufsonntag, quasi Monogenity, auch Weißer Sonntag genannt, weil die Leute da mit den weißen Taufkleidern aus der Taufe wieder rausgekommen sind. Da werden diese neuen Tauflieder gespielt. Ich freue mich total drauf.
Super.
Ich habe auch so ein eigenes Lieblingslied an der Stelle, das allerdings ist schon ganz alt. Ich will das jetzt auch nicht singen, aber der Text ist schön.
Ja.
Das wünsche ich sehr, dass immer einer bei mir wäre, der lacht und spricht, fürchte dich nicht. Ich
finde, das ist schön.
Das ist ein ganz einfaches Lied. Ist auch nur diese eine Zeile, kann man immer wieder singen und dann geht das so in einen über. Das wünsche ich sehr, dass immer einer bei mir wäre, der sagt und spricht, fürchte dich nicht.
Aber das wird ein Hit. Also es ist ja schon ein Hit.
Das ist schon ein Hit. Das ist auch nicht der Sieger bei dem Wettbewerb.
Jetzt kommen wir zu unserer Latein-Rubrik. Wie heißt der Sonntag heute? Sie hatten letzte Woche angekündigt, dass jetzt in der Passionszeit jeder Sonntag einen lateinischen Namen hat. Ich bin gespannt, vor allem, was uns dieser Sonntag damit heute wohl sagen könnte.
Ja, der Sonntag heute heißt Reminiscere. Das ist der zweite Sonntag in der Passionszeit. Ja. Reminiscere heißt Gedenke, Erinnere. Aus dem Psalm, dem 25. Psalm. Gedenke Gott an deine Barmherzigkeit. Das ist ein Sonntag, in dem daran erinnert wird, dass der Mensch oft in harten Ungerechtigkeiten lebt und dafür auch selbst verantwortlich ist und dass Gott ihn da rauslösen will. Ein Sonntag, an dem wir flehen, gedenke an deine Barmherzigkeit, Gott, und an dem wir in der gesamten evangelischen Kirche in Deutschland an die verfolgten und bedrängten Christen weltweit erinnern. Okay. Für sie beten, ob in Südostasien oder in Afrika, in Nordkorea, in Somalia, im Jemen, im Iran. Es gibt schätzungsweise 360 Millionen Christinnen und Christen weltweit, die verfolgt oder bedrängt werden. Das ist eine riesige Zahl. Mhm. Und deswegen haben wir diesen Sonntag, um an die Geschwister im Glauben zu denken und für sie zu beten und für sie auch zu sprechen: Gott, gedenke an deine Barmherzigkeit, führe aus der Bedrängnis heraus.
Bedeutsamer Sonntag. So, was gibt es heute? Kalenderspruch oder Texträtsel, verträumte Poesie oder gesellschaftliche Ansage? Gibt es einen Dialog oder spricht nur eine Person? Und spricht es vor allem mich an? Und spricht es Sie an? Wir kommen zur Bibelstelle für den heutigen Sonntag, Herr Bischof.
Wir hören ein Gleichnis aus dem Markus-Evangelium. Mhm. Gleichnisse sind ja die Geschichten, die Jesus erzählt und in diesen Geschichten etwas über das Verhältnis von Gott und Mensch erzählt, aber oft auch über die Lebenswirklichkeit. Die Lebenswirklichkeit seiner Zeit, aber eine, durch die man auch unsere Wirklichkeit hört. Und ich habe ja eben schon gesagt, an diesem Sonntag geht es um oft sehr harte Verhältnisse und wie Gott daraus lösen will. Ich lese Markus Evangelium, 12. Kapitel. Und Jesus fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nehme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn, den sandte er als letzten zu ihnen und sagte sich: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander: Dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn, töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden, und vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen, und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass Jesus auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte, und sie ließen Jesus und gingen davon.
Eine ziemlich brutale Bibelstelle. Ich habe so ein bisschen, also ich war voll im Film drin, voll in der Geschichte drin. Ja. Und dann aber irgendwann habe ich es nicht mehr so hinbekommen, wie geht es denn jetzt weiter? Also ich wollte wirklich wissen, und ich will auch jetzt noch wissen, wie ist es denn jetzt mit dem Weinbergbesitzer weitergegangen? Das habe ich, waren die Formulierungen mir dazu kompliziert? Oder ich habe, glaube ich, gar nicht so richtig verstanden, wann spricht jetzt Jesus zu seinen Jüngern und wann ist die Geschichte jetzt zu Ende? Helfen Sie mir mal
wieder. Ja, das ist super, dass Sie genau auf diesen Punkt gehen, denn das ist, glaube ich, das Spannende an dieser Stelle, dass es wie so eine Überblendung wird.
Ach, das ist bewusst sogar?
Also ich meine, wir haben diesen Punkt, wo Jesus sagt, was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Da weiß man nicht genau, sind wir noch in der Geschichte oder sind wir jetzt draußen? Mhm. Dann gibt es noch die Antwort, er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Dann sagt Jesus, habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Spätestens da hat man das Gefühl, jetzt redet er in direkter Weise zu denen, die um ihn herumstehen. Yeah. Aber ich glaube, das, was Sie beschreiben, ist genau das, was diese Geschichte auch auslöst. Sie bleibt für diesen Moment nach hinten offen und gleichzeitig wird deutlich, dass es Jesus' eigene Geschichte sein könnte. Denn wenn ich dieses Gleichnis deute, also ich habe da den Menschen, der einen Weinberg baut und dann anderen gibt und dann möchte er gerne die Pacht, die Früchte des Weinbergs haben, also das, was ihm zusteht, weil es sein Weinberg ist. Dann sendet er einen Knecht, dann sendet er noch einen Knecht, dann sendet er noch viele. und dann sendet er schließlich seinen Sohn. Und das ist ganz oft allegorisch, also sozusagen deutend, typendeutend, so erzählt worden, dass man gesagt hat, na, da ist Gott und der schickt seine Propheten und dann schickt er nochmal Propheten und fragt, was habt ihr mit meinem Wort, mit Gottes Wort getan? Mhm. Wo sind die Früchte? Und schließlich schickt er seinen Sohn und dann blendet das sozusagen über und man hat das Gefühl, es könnte sein, Jesus redet über sich selbst, dann töten sie diesen Sohn und doch wird eine ganz große Frucht daraus. Und jetzt
Moment, also ja. ich sag mal jetzt so ganz platt, Gott ist der Weinbergbesitzer, der Sohn ist eben Jesus, der Sohn ist der Sohn, wie auch in dem Weinberg-Gleichnis, der wird getötet und jetzt sagten sie, und trotzdem entstehen Früchte daraus.
Naja,
woraus?
Habt ihr nicht das Schriftwort gelesen?
Welches Schriftwort?
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, das ist ein Schriftwort, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das ist ein Wort aus dem 118. Psalm.
Okay, ein Verweis. Also da komme ich nicht mit. Okay,
nee, das verstehe ich gut. Dass das schwer zu hören ist, wird ja auch nicht gesagt an der Stelle. Aha. Sieht man nochmal, wenn Jesus so ein Gleichnis erzählt, der ist absolut auch der Schriftgelehrte, der genau weiß, was er an dieser Stelle zitiert. Das ist etwas, was ganz oft in der jüdischen Liturgie als Wort vorkommt. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworfen. Also das was die einen weggetan haben, und jetzt hier die alle sozusagen töten in dem Weinberg, das, was die einen weggetan haben, das wird an anderer Stelle zum neuen Leben. Und jetzt kommt das, was darin, glaube ich, als Grundbotschaft steckt. Da, wo Menschen zu Opfern werden, bleibt Gott da und sorgt dafür, dass daraus neues Leben wieder entsteht. Das ist mitten in dieser Gewaltgeschichte, aus meiner Sicht eine unglaublich tröstliche Sache, wenn wir daraus keine falsche Pädagogik machen, also weder glauben, das sei jetzt so ganz automatisch, noch irgendwie anderen Leuten erzählen, so ihr müsst jetzt mal aufpassen, das könnte euch da passieren, sondern wenn wir es auf uns beziehen. Wer bin ich in der Geschichte? Im Zweifelsfall doch immer der, der nicht gut umgeht mit Gottes Wort, der zu denen gehört, die gefragt werden, was hast du denn damit gemacht? Was ist denn daraus geworden? Wie hast du dich denn von den Gewaltgeschichten dieser Welt gelöst? Oder bist du nicht selber ein Teil davon? Und dann bleibt die Hoffnung da drin. Erstens bleibt die Mahnung, kehre um, hör auf, in deinen Gewaltgeschichten zu stecken. Erstens diese Mahnung und zweitens die Hoffnung, Gott wird auch da, wo wir nichts weiter erleben als Opfer. Gott wird auch da und genau da sein und neues Leben schaffen.
Diese Aussage finde ich auch wirklich tröstlich, wenn ich sie denn verstanden hätte. Jetzt, Dankeschön, habe ich sie verstanden und kann sie rauslesen. Sagen Sie bitte gerne nochmal diesen Satz mit dem Eckstein, weil das ist ja das, was dann daraus entwickelt sich, das Tröstliche.
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Ostern lesen wir das in der Kirche.
Eine ziemlich brutale Bibelstelle. Ich habe so ein bisschen, also ich war voll im Film drin, voll in der Geschichte drin. Ja. Und dann aber irgendwann habe ich es nicht mehr so hinbekommen, wie geht es denn jetzt weiter? Also ich wollte wirklich wissen, und ich will auch jetzt noch wissen, wie ist es denn jetzt mit dem Weinbergbesitzer weitergegangen? Das habe ich, waren die Formulierungen mir dazu kompliziert? Oder ich habe, glaube ich, gar nicht so richtig verstanden, wann spricht jetzt Jesus zu seinen Jüngern und wann ist die Geschichte jetzt zu Ende? Helfen Sie mir
mal. Ja, das ist super, dass Sie genau auf diesen Punkt gehen, denn das ist, glaube ich, das Spannende an dieser Stelle, dass es wie so eine Überblendung wird.
Ach, das ist bewusst sogar?
Also ich meine, wir haben diesen Punkt, wo Jesus sagt, was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Da weiß man nicht genau, sind wir noch in der Geschichte oder sind wir jetzt draußen? Dann gibt es noch die Antwort, er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Dann sagt Jesus, habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Spätestens da hat man das Gefühl, jetzt redet er in direkter Weise zu denen, die um ihn herumstehen. Ja. Aber ich glaube, das, was Sie beschreiben, ist genau das, was diese Geschichte auch auslöst. Sie bleibt für diesen Moment nach hinten offen und gleichzeitig wird deutlich, dass es Jesus' eigene Geschichte sein könnte. Denn wenn ich dieses Gleichnis deute, also ich habe da den Menschen, der einen Weinberg baut und dann anderen gibt und dann möchte er gerne die Pacht, die Früchte des Weinbergs haben, also das, was ihm zusteht, weil es sein Weinberg ist. Dann sendet er einen Knecht, dann sendet er noch einen Knecht, dann sendet er noch viele und dann sendet er schließlich seinen Sohn. Und das ist ganz oft allegorisch, also sozusagen deutend, typendeutend so erzählt worden, dass man gesagt hat, na, da ist Gott und der schickt seine Propheten und dann schickt er nochmal Propheten und fragt, was habt ihr mit meinem Wort, mit Gottes Wort getan? Mhm. Wo sind die Früchte? Und schließlich schickt er seinen Sohn und dann blendet das sozusagen über und man hat das Gefühl, es könnte sein, Jesus redet über sich selbst, dann töten sie diesen Sohn und doch wird eine ganz große Frucht daraus. Und jetzt
Moment, also ja. ich sag mal jetzt so ganz platt, Gott ist der Weinbergbesitzer, der Sohn ist eben Jesus, der Sohn ist der Sohn, wie auch in dem Weinberg-Gleichnis, der wird getötet und jetzt sagten sie, und trotzdem entstehen Früchte daraus.
Naja,
woraus?
Habt ihr nicht das Schriftwort gelesen?
Welches Schriftwort?
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, das ist ein Schriftwort. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das ist ein Wort aus dem 118. Psalm.
Okay, ein Verweis. Also da komme ich nicht mit. Okay,
nee, das verstehe ich gut. Dass das schwer zu hören ist, wird ja auch nicht gesagt an der Stelle. Aha. Sieht man nochmal, wenn Jesus so ein Gleichnis erzählt, der ist absolut auch der Schriftgelehrte, der genau weiß, was er an dieser Stelle zitiert. Das ist etwas, was ganz oft in der jüdischen Liturgie als Wort vorkommt. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworfen. Also das, was die einen weggetan haben, und jetzt hier die alle sozusagen töten in dem Weinberg, das, was die einen weggetan haben, das wird an anderer Stelle zum neuen Leben. Und jetzt kommt das, was darin, glaube ich, als Grundbotschaft steckt. Da, wo Menschen zu Opfern werden, bleibt Gott da und sorgt dafür, dass daraus neues Leben wieder entsteht. Das ist mitten in dieser Gewaltgeschichte aus meiner Sicht eine unglaublich tröstliche Sache, wenn wir daraus keine falsche Pädagogik machen, also weder glauben, das sei jetzt so ganz automatisch, noch irgendwie anderen Leuten erzählen, so, ihr müsst jetzt mal aufpassen, das könnte euch da passieren, sondern wenn wir es auf uns beziehen. Wer bin ich in der Geschichte? Im Zweifelsfall doch immer der, der nicht gut umgeht mit Gottes Wort, der zu denen gehört, die gefragt werden, was hast du denn damit gemacht? Was ist denn daraus geworden? Wie hast du dich denn von den Gewaltgeschichten dieser Welt gelöst? Oder bist du nicht selber ein Teil davon? Und dann bleibt die Hoffnung da drin. Erstens bleibt die Mahnung, kehre um, hör auf, in deinen Gewaltgeschichten zu stecken. Erstens diese Mahnung und zweitens die Hoffnung, Gott wird auch da, wo wir nichts weiter erleben als Opfer. Gott wird auch da und genau da sein und neues Leben schaffen.
Diese Aussage finde ich auch wirklich tröstlich, wenn ich sie denn verstanden hätte. Jetzt, Dankeschön, habe ich sie verstanden und kann sie rauslesen. Sagen Sie bitte gerne nochmal diesen Satz mit dem Eckstein, weil das ist ja das, was dann daraus entwickelt sich, das Tröstliche.
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Ostern lesen wir das in der Kirche.
Die Energie, die Lebensenergie, ja, Winter, Frühling, im Frühling, da kommt die Lebensenergie ja häufig so richtig toll zum Tragen, aber manchmal ist es auch schwer, mit dieser Energie so richtig auch mithalten zu können. Und das ist gar nicht so leicht. Und vielleicht, Herr Bischof, können Sie in diesem oder uns aus diesem Schwebezustand, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte, Frühling, Winter, wir alle haben nicht so viel Verlässliches mehr, an das wir uns halten können. Vielleicht können Sie uns da so ein bisschen rausbringen und in die Verlässlichkeit und in die Stabilität führen.
Gott, du begleitest im Unentschiedenen und du führst ins Offene. Du schenkst Mut und du harrst, wo wir ausharren. Du bist Freiheit, Gott, und darin die Liebe. Bleiben und aufbrechen, schenke uns, was dran ist, wenn es Zeit ist. Und zeig uns die Zeit. Wir bitten dich für alle, die verfolgt werden. Wir bitten dich für unsere Geschwister im Glauben, für die weltweit anders als wir nicht in aller Freiheit ihren Glauben leben können. Halte mit ihnen aus, bring ihre Verfolger zur Umkehr, dass sie ablassen. öffne du Freiheit und beende Gewalt.
Amen. Damit Ihr Start morgen in die neue Arbeitswoche nicht zum Eintritt ins Hamsterrad wird, sondern sich eher anfühlt wie das Fliegen mit einem Schirm à la Mary Poppins, gibt es jetzt Worte, die sich wie ein Schirm schützend und erhebend über Sie ausbreiten mögen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Ich merke schon in meinem Umfeld, Herr Bischof, dass gerade der eine oder die andere eher mal sagt, nee, keine Schokolade gerade, danke, ich faste. Oder die Apfelschorle bestellt wird und nicht das Bier oder der Wein. Ich faste, heißt es dann. Und auch meine Kinder berichten, dass Klassenkameraden ihr Handy weniger nutzen. Ah. Ja, leider ist es noch nicht ansteckend auf meine Kinder übergesprungen. Aber so empfinde ich das gerade. Fastenzeit läuft, wirkt auf mich manchmal so wie Neujahrsvorsätze. Naja, einen Versuch gebe ich mir noch.
Also ich finde, die Fastenzeit ist eine eigene große Chance, das Leben für eine Weile nochmal umzustellen. Und eben für eine Weile. Bei Neujahr sind ja die Vorsätze dann immer fürs ganze Jahr und daran zerbrechen sie dann auch schnell, weil man wieder in den alten Trott fällt. Hier geht es um 7 Wochen das Leben umstellen. Ich finde das mit dem Handy eine super Idee. Ich glaube, Verzicht zu üben, das ist im Blick auf unsere gesamte Lebenssituation, die ökologische Herausforderung. Da wird es ja Verzicht brauchen, weniger Konsum brauchen. Ich glaube, da ist diese Fastenzeit ein wirklich gutes Trainingsfeld und eine große Hilfe. Ich finde, das ist ein, na, wie würde man heute sagen, ein echtes Projekt.
Fasten Sie eigentlich? Ich glaube, das habe ich in diesem Jahr noch gar nicht gefragt, Herr Bischof. Sie hatten ja vor Weihnachten, erinnere ich noch, da hatten Sie ja schon mal verzichtet. Wie ist es jetzt?
Ja, das folgt schnell aufeinander. In der Tat, Advent ist Fastenzeit. Ja. Jedenfalls ursprünglich im Glauben, im Glaubensleben. Passionszeit kommt dann relativ bald. Keine Schokolade, keine Kekse, kein Kuchen, so ist das.
Ja, bei Ihnen jetzt
auch?
Ja.
Noch ist das nicht schwer, sind ja auch erst 10 Tage.
Okay, Sie sagen das mit einer Leichtigkeit. Ja, ich frage mal nach
in den nächsten Tagen. Ja. Wir haben da ja auch schon anderes erlebt bei mir, genau.
Durchaus. Sie hören Gottesdienst im Gespräch am Sonntagmorgen. Wir wünschen Ihnen... ich überlegte jetzt, ob ich sage, einen Wochenstart mit viel Verzicht. Aber wenn ich das sagen würde, meine ich das auch nur, dass Sie durch den Verzicht ganz viel gewinnen mögen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine schöne Woche.
Ja, eine gesegnete Woche, in der Gott Sie durch das eine wie das andere trägt.